Und das ist jetzt der Moment für Ihre Fragen gekommen. Wir haben einen Vogelexperten vom Naturschutzbund im Studio, Erik Neuling. Erstmal herzlich willkommen. Schön, hallo, dass Sie da sind. Hallo. Und Sie können jetzt Ihre Fragen loswerden unter der Nummer 00800 22 54 22 54. Was wollen Sie über Vögel wissen? 00800 22 54 22 54. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, wir haben eine Mail bekommen von Hans-Jörg Zönchen aus Berlin-Pankow. Und der würde gerne wissen, wie ist es entwicklungsgeschichtlich dazu gekommen, dass der Kuckuck seine Eier in fremde Nester legt und sie von diesen Vögeln ausbrüten lässt? Normalerweise ist doch bei den anderen Vögeln der Bruttrieb genetisch programmiert, wieso gerade beim Kuckuck nicht, Herr Neuling? Was können Sie uns da sagen?
Ja, der Kuckuck ist ja eine Art, wie wir wissen, auch die einzige bei uns, die seine Eier in fremde Nester legt. Evolutionstechnisch ist es so, dass sämtliche Vogelarten, wir haben ja 9000 weltweit, dass jede Vogelart natürlich versucht, ihre Nische zu finden und dabei auch den Arbeitsaufwand für sich so gering wie möglich zu halten. Der Kuckuck legt seine Eier in fremde Nester, weil er dadurch natürlich die Chance hat, mehrere Eier auch pro Brutsaison zu legen. Und er nutzt natürlich vor allem auch die Wirte, die genetisch so programmiert sind, dass sie halt auch diesen ununterbrochenen Fütterungsinstinkt haben und auch dieses fremde Küken mit hochziehen würden.
Und ist da nur der Kuckuck drauf gekommen oder gibt es noch andere Vögel, die auch auf diesen Trichter gekommen sind?
Wie gesagt, es gibt bei uns nur den Kuckuck, es gibt aber auch andere Kuckucksarten im Rest der Welt und es gibt unter anderen Vogelgruppen auch vereinzelte Arten, die das ebenfalls machen.
Und jetzt wollte Herr Zönchen auch noch gerne wissen, wie es dem Kuckuck gelingt, die Farbe seiner Eier ungefähr den Eiern der Leiheltern anzupassen?
Es gibt ja viele Vogelarten, die es irgendwie fertig bringen, die Eierfarbe zu nuancieren, also farblich so ein bisschen anzupassen. Viele Arten haben auch durch den langen Verlauf der Evolution dann ganz konkrete Eiermuster, die sich ihrer Umgebung, vor allem dem Habitat anpassen. Also zum Beispiel Bodenbrüter, die ihre Eier gar nicht in Nester legen, sondern in Kies, haben Eierfärbungen, die täuschend ähnlich diesem Substrat sind, in das die Eier gelegt werden.
Und das schafft auch der Kuckuck. Jetzt haben wir Anrufer aus Chemnitz, ruft Herr Kellmann an. Grüß Sie, Herr Kellmann, hallo.
Ja, guten Tag in die Runde.
Was haben Sie für eine Frage?
Und zwar, ich habe einen ziemlich großen Wintergarten mit Fenstern und im Winter passiert mir immer, ich habe so ungefähr 5 Meter vom Haus weg in Vogelhäuschen, da tue ich füttern. Na, ziemlich viel Vögel. Und im Ring stehen Bäume. Und manchmal passiert es, wenn die jetzt aufschrecken, die Vögel donnerten und die fliegen gegen die Scheibe. Manchmal überleben sie, wenn ich das manchmal mitkriege, aber ich habe auch schon 1, 2 Vögel, die gestorben sind im Winter. Was kann man da machen jetzt? An der Scheibe irgendwas rankleben oder was empfehlen Sie?
Herr Neuling, was sagen Sie dazu?
Ja, also dieses Problem, dass Vögel an Glasscheiben verenden, ist ein sehr großes und immer wiederkehrendes Problem. Es gibt dort Möglichkeiten, wie man die Fenster sichtbarer macht für Vögel. Sie kennen sicher auch diese Silhouetten von Greifvögeln, die an Bushaltestellen und an anderen Scheiben dann angebracht werden. Effektiver scheinen allerdings nach neuestem Stand der Forschung Streifenmuster zu sein, die sozusagen für den Menschen halt ein Durchschauen durchs Fenster noch ermöglichen und für die Vögel aber offensichtlich als Hindernis tatsächlich erkannt werden. Das ist also eine Möglichkeit, mit der sie ihre Glasscheiben sozusagen entschärfen könnten. Es ist allerdings nicht gesagt, dass gerade bei solchen Schreckmomenten dann halt, wenn ein anderer Greifvogel kommt, die Vögel nicht doch in der Panik dann halt nicht genau gucken, wo sie hinfliegen.
Und diese Streifen, gibt es die im Vogelfachhandel oder wo kriegt man die her?
Ja, da gibt es auf der NABU-Homepage gibt es direkt Hinweise, welche Hersteller das sind und wo man auch solche Scheiben dann bekommen kann, beziehungsweise diese Aufkleber, die da rankommen.
Das ist ja gut, ja.
Herr Kellmann, dann wissen Sie, wo Sie suchen müssen, ne?
Ja, vielen Dank.
Okay, danke Ihnen für den Anruf.
Danke.
Und wir gehen weiter zu Ludwig Aberle. Guten Tag. Hallo, Herr Aberle.
Ja, grüß Gott.
Grüße Sie. Was ist Ihre Frage?
Ja, ich wollte den Herrn Frau, Herr Heiling, der Steinadel war mal Brutvogel in Süddeutschland, hauptsächlich im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb. Besteht die Möglichkeit, dass dieser Vogel mal wieder auswandert aus den Alpen, dass wir wieder so was hier haben, über der Schwäbischen Alb zu fliegen, wie den Stein.
Oh, jetzt
gibt es da keine Möglichkeiten mehr? Oder wahrscheinlich sind wir zu übervölkert. Ne?
Herr Aberle, wir haben manchmal so Lücken in der Leitung zu Ihnen, aber wir haben die Frage verstanden, könnte der Steinadler nach Süddeutschland zurückkehren?
Genau. Sie haben tatsächlich recht, gerade mit Ihrer letzten Vermutung, dass wir sehr überbevölkert sind. Der Steinadler und auch viele andere größere Vogelarten, die große Reviere haben, sehr spezielle Ansprüche an den Lebensraum und an ihre Beute. Doch an bestandsbedrohende Grenzen stoßen. Gerade in den süddeutschen Bereichen haben wir große Ballungsräume, wir haben viel Verkehr, viel Tourismus in erster Linie auch in den Alpen und gerade im Schwarzwald, Schwäbische Alb auch. Hier fehlen oft die Beutetiere, die ebenfalls unzerschnittene und ungestörte Bereiche brauchen, um sich fortzupflanzen, wie zum Beispiel Gämsen, Hasen, Schneehühner. Das sind alles so typische Beutearten des Steinadlers und die findet er einfach zu wenig. Hinzu kommt, dass er sehr stark an steile Wände, steile Felswände angewiesen ist für die Brut, die halt auch ungestört sein müssen. Und gerade durch Wanderer, Kletterer in den Gebirgen wird er dadurch natürlich auch gestört.
Ich verstehe das schon, wenn man natürlich überall Wanderwege reintut und Skilifte bauen.
Genau, gerade der Skitourismus.
Das kann nichts werden, das ist klar. Ne? Genau. Aber bei uns kann man gar nichts anderes erwarten. Und jetzt ist meine andere Frage noch mit den Mauersegler. Die müssen ja schon längst zurück sein, meine ich.
Die Mauersegler?
Das ist immer so schön, wenn die durch die Straßen fliegen. So im Geschwader, 4, 5 Dick,
Herr Aberle, in Berlin sind Sie schon angekommen.
Ja.
Ich weiß nicht, wo Sie bei Ihnen bleiben. Sie
sollten bei Ihnen eigentlich auch sein. Es liegt ja näher Richtung Äquator als Berlin.
Ja, vielleicht habe ich Einreiseverbot.
Ja, also tatsächlich sind die Mauersegler ab Anfang Mai wieder da. Das sind jetzt so die ersten, die tatsächlich jetzt hier durch die Städte fliegen. Und das wird jetzt im Laufe des Mai dann auch alle restlichen Vögel dann
betreffen. Dass es warm bleibt und dass die fliegen können.
Wir gehen jetzt mal weiter. Entschuldigung, wir müssen die anderen auch zu Wort kommen lassen, Herr Aberle. Danke Ihnen sehr für Ihre beiden Fragen zum Steinadler und zum Mauersegler. Wir haben noch eine Mauerseglerfrage von Thomas Deutscher. Guten Tag, Herr Deutscher.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist
meine Frage ist die, also an den Ruinen, an den unsanierten Häusern oder auch an den nicht sanierten Wohnblöcken, haben die Mauersegler so ihre Quartiere unter Dachern irgendwo versteckt, in dem Augenblick, wo die Sanierung passiert ist. Man ihnen vielleicht sogar Nisthilfen anbietet, das lehnen sie eher ab. Ne? Sind sie nicht so für zu begeistern? Meine Frage.
Mhm. Ihre Frage ist jetzt, warum Sie diese Nisthilfen nicht annehmen?
Genau.
Mhm. Also ist es schon so, dass Mauersegler durchaus Nisthilfen annehmen. Gerade dort, wo sie aber vorher halt natürliche oder beziehungsweise über die Hauswände an sich gute Nischen hatten zum Brüten und damit erstmal die Nistmöglichkeit verändert ist, durch eine Sanierung kann es natürlich sein, dass die Vögel, die dort gebrütet haben, erstmal weg sind und sich was anderes suchen. Generell werden aber Nistkästen durchaus besetzt, wenn alle anderen Bedingungen stimmen, dass also genug Insekten in der Luft sind, dass es ungestörte Plätze nach wie vor sind. Also in den nächsten Jahren können Sie da trotzdem mit Mauerseglern rechnen.
Herr Deutscher, die Frage erstmal beantwortet.
Ja, ich bedanke mich.
Danke Ihnen für den Anruf. Unsere Nummer übrigens noch einmal 00800 22 54 22 54, die Nummer für Ihre Fragen zu allen Themen rund um die Vögel in unserer großen Vogelschau. Vom Naturschutzbund ist Erik Neuling bei uns im Studio und aus Münster ruft uns Karin Lohhoff an. Guten Tag, Frau Lohhoff.
Ja, guten Tag. Ich hätte mal eine Frage und zwar auf meinem Balkon ist ein ganzes buntes Gemisch von Vögeln. Also viele Rotkehlchen und Amseln und Meisen auch und Finken. Mhm. Und zwar, ich habe mal gehört, dass Finken ihr eigenes Spiegelbild bekämpfen, Männchen. Und das habe ich selbst mal erlebt. Das floch immer wieder mit Absicht gegen die Scheibe. Ich wollte mal fragen, ob das ein Gerücht ist oder ob Sie da was von wissen.
Mhm. Das kann natürlich sein. Also viele Vögel haben nicht die Möglichkeit oder nicht die Fähigkeit, sich selbst als Individuum in der Spiegelung zu registrieren. Und gerade an solch dicht besiedelten oder turbulenten Plätzen wie Vogelhäusern, wo viele Vögel zusammenkommen, versucht halt jeder sozusagen so viel abzubekommen wie möglich und halt auch die Rivalen zu vertreiben. Und das ist anzunehmen, dass dieser Fink einfach versucht hat, den vermeintlichen Futterkonkurrenten zu vertreiben.
Ach so. Das ist doch auch die.
Dann habe ich
die alte Geschichte, Entschuldigung, mit dem Wellensittich, den man einen Spiegel in den Käfig hängt, damit er glaubt, er hätte Gesellschaft.
Ganz genau, das ist genau das Phänomen. Ja.
Frau Loaf, Sie haben noch was auf dem Herzen?
Ja, ich wollte mal fragen, ob Ihnen bekannt ist, ob das Amselsterben aufgehört hat.
Mhm. Genau, also kurze Erklärung, es gab in den letzten, also vor 2 Jahren vor allem den Usutu-Virus, der aus Afrika kam und vor allem bei Amseln zu hohen Bestandseinbußen, vor allem im Südwesten Deutschlands, geführt haben. Das hat sich wohl im letzten Jahr schon abgeschwächt. Also es gab wieder Bestandszunahmen. Und es wird jetzt spannend, wie vor allem die Stunde der Gartenvögel in ihren Ergebnissen darstellt, wie viele Amseln es in den Gärten in Deutschland gibt. Daraus kann man dann ablesen, ob sich die Amsel wieder erholt hat oder ob der Usutu-Virus weiterhin ein größeres Problem darstellt.
Weil wir im Garten auf dem Balkon sind, da ist auch eine Amsel, die hat 2 Kinder, auch Kinder hätte ich bald gesagt, 2 Vögelchen ausgebrütet.
Ja, wunderbar.
Da ist doch wieder Hoffnung. Frau Lohr, vielen Dank nach Münster und wir gehen weiter zu Ulrike Fambach-Ruge. Ich weiß gar nicht, woher. Wo kommen Sie her, Frau Fambach?
Ich komme aus Hamburg.
Aus Hamburg. Was wollen Sie gern wissen?
Ich möchte gerne wissen, wie man den Gesang eines Sprossers und einer Nachtigall unterscheiden kann.
Mhm. Also Nachtigall und Sprosser sind sogenannte Geschwisterarten, sehen vom Fieder sich sehr ähnlich, sind kaum zu unterscheiden, aber der Gesang ist ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist für den Laien nicht ganz schwer, sie auseinanderzuhalten. Die Nachtigall hat aber in ihren vielen Strophen ein schluchzendes Element, das fehlt beim Sprosser. Also ich kann Ihnen jetzt schlecht den Nachtigall oder den Sprosser nachmachen, aber da gibt's ja natürlich auch Hilfsmittel, die Sie nehmen können. Auch beim NABU auf der Internetseite finden Sie Vogelstimmen, aber es gibt ja viele CDs im Handel, wo auch beide Arten drauf sind. Aber wie gesagt, dieses schluchzende Element, so der absteigende Gesang, der ist bei der Nachtigall ganz typisch und das fehlt beim Sprosser.
Also hören Sie aufs Schluchzen, Frau Fambach-Ruge, ja?
Genau. Okay. In Hamburg ist allerdings die Nachtigall natürlich sehr wahrscheinlicher, weil der Sprosser eine Art eher Osteuropas ist und in Ostdeutschland eigentlich seine Verbreitungsgrenze hat.
Also es geht auch nicht um Hamburg im Moment. Ich bin zwar jetzt hier, aber es geht um den Ratzeburger See.
Gut, ja.
Also das heißt auch um den östlichen Teil.
Mhm. Ja, also wie gesagt, dann auf die Stimme hören.
Hören Sie aufs Schluchzen. Danke Ihnen für Ihren Anruf. Und eine Frage kriegen wir vielleicht noch unter, die wir auch aus Hamburg bekommen haben, per Mail von Frau Zupp-Reder. Die fragt, in ihrem Efeugewächs im Garten findet sie immer wieder tote kleine Vögel und die Nachbarn sagen, die Krähen seien daran schuld. Kann das sein, dass die Krähen kleine Vögel töten?
Also Krähen sind ja sehr intelligente Vögel. Dazu gehören die Elstern, die Eichelhäher und auch die Krähen an sich natürlich. Wenn bei denen erstmal sich rumgesprochen hat, dass in so einem Efeu viele Vögel brüten, dann ist es natürlich auch verlockend, gerade zur Zeit, wenn sie selber Junge haben und sehr viel Protein brauchen, um ihre Jungen zu füttern, dass sie dann halt auch gezielt solche Orte aufsuchen und dort aber eigentlich eher die Eier und die Jungvögel rauben und verfüttern sozusagen, dass im Gefecht dann erwachsene Vögel auch mal da umkommen,
zu
das
Tode
kann
kommen,
sein.
Kommen vor. Danke Ihnen sehr. Die Nachrichten.